Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 40. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 39 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die grundsätzlich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream bei LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Das heißt, wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet Good Governance bei Staat und Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen. Wie kann der deutsche Public Corporate Governance Musterkodex dabei helfen? Heute mit unserem Gast, Professor Dr. Ulf Papenfuß. Herzlich willkommen, Herr Professor Papenfuß. Wie geht es Ihnen 5 Wochen vor Weihnachten? Wo sind Sie im Moment?
Ja, schönen guten Tag, Herr Ruther. Guten Tag in die Runde. Ich bin an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Ich durfte hier gerade noch einen schönen Sonnenuntergang verfolgen, links von mir mit Bodensee, Panorama und Alpenblick.
Na, dann sind Sie bevorzugt. Hier in Stuttgart ist es dunkel, schwarz, nass und kalt. Herr Professor Papenfuß hat zum 1. September 2016 den Lehrstuhl für Public Management and Public Policy an der, wie er soeben gesagt hatte, an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen übernommen, liebevoll Puma genannt. Zuvor war er Juniorprofessor für Public Management an der Universität Leipzig und davor von 2008 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Verwaltungswissenschaft sowie an der Professur für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er war in dieser Zeit Angehöriger der Bundeswehr und ist Offizier der Feldjägertruppe. Seine Forschungsschwerpunkte liegen seit ewigen Zeiten unter anderem im Feld nachhaltiger Public Corporate Governance, integrierter digitaler Governance in Konzern- und Netzwerkstrukturen, Selbstregulierung, Governance-Innovationen und nachhaltiger Wandel in digitalen Transformationsprozessen sowie wirkungsorientierter Steuerung. Alles genau die Themen, die uns im Moment in allen Wirtschaftsformen umtreiben. Seine Forschungsergebnisse sind in zahlreichen internationalen Fachzeitschriften erschienen und über seine Forschungsergebnisse wurden in den letzten Jahren regelmäßig in überregionalen Qualitätsmedien berichtet. Wir kommen noch mit hinzu. Ich nenne Herrn Professor Papenfuß, den ich schon sehr lange kenne, immer liebevoll Mr. Public Corporate Governance. Er ist Initiator und wissenschaftlicher Vorsitzender der Expertenkommission Deutscher Public Corporate Governance Musterkodex, also das Pendant zum normalen deutschen Corporate Governance Kommission. Und er führt die wissenschaftliche Begleitung dieses Vorhabens und das Konsultationsverfahren regelmäßig durch. Es gibt eine eigene Homepage, die Sie sich alle anschauen können. Daneben wurde unter seiner wissenschaftlichen Leitung zahlreiche Tagungen durchgeführt. Aktuell leitet er unter anderem den jährlichen Zukunftssalon Public Corporate Governance, integrierte Gestaltung mit Verwaltung und öffentlichen Unternehmen an der ZU Friedrichshafen am Bodensee, findet immer im September statt. Und in der Regel immer bei hervorragendem Wetter. Lieber Herr Professor Papenfuß, wir haben uns ja persönlich seinerzeit beim ersten PCG, also Public Corporate Governance Kongress in Speyer kennengelernt. Das ist auch schon wieder über 10 Jahre her. Können Sie sich noch dran erinnern, wann Sie wahrscheinlich davor zum ersten Mal in Ihrem Leben das Wort PCG überhaupt gehört haben?
Das war für mich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, so 2006 irgendwo im Sommer rum. Also das war bei mir dann Abschluss des Studiums, wo ich mich dann angefangen habe, dafür zu interessieren, was könnte ich in der Dissertation machen? Und da habe ich rumgeschaut und dann unter anderem Ihre Werke gesehen und dieses faszinierende Feld Public Corporate Governance entdeckt, ne? Wo irgendwo so als jüngerer Mensch mich umgetrieben hat, wie kann das sein, dass so ein immens wichtiges Thema in der Forschung tatsächlich fast gar nicht ergründet wird. Und das hat mich damals gepackt und dann eigentlich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und seitdem brenne ich für dieses Public Corporate Governance Thema.
Ja, das ist hervorragend, weil es ist tatsächlich so. Und vielleicht noch mal gleich an der Stelle für alle, die noch nicht so tief in diesem Thema drin sind. Wir kennen alle die normale Corporate Governance. Da müsste eigentlich immer Private Corporate Governance davor stehen, tun wir aber nicht. Und das im Unterschied zur Public Corporate Governance. Aber lassen wir uns das mal ganz einfach geschwind ableiten. Herr Professor Papenfuß, wie definieren Sie denn Good Corporate Governance?
Vereinfacht würde ich sagen, verantwortungsvolle Spielregeln und verantwortungsvolle Spielweise. Ganz simpel quasi. Ja. Spielregeln, Spielweise zusammen.
So, und dann reden wir ja bisher immer, oder die meisten kennen das aus dem Privatbereich für die im Wesentlichen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Was ist denn ein öffentliches Unternehmen und warum sind diese in diesem Zusammenhang so wichtig?
Also ein öffentliches Unternehmen, sagt man, ist ein Unternehmen, wo die öffentliche Hand einen maßgeblichen Einfluss hat. Das kann unmittelbar oder mittelbar sein, beispielsweise die Mehrheit der Gesellschaftsanteile oder anderweitig einen beherrschenden Einfluss. Das ist ein öffentliches Unternehmen. Das sind dann typischerweise so Stadtwerke, ÖPNV, auch kommunale Krankenhäuser, das ganze Spektrum der Daseinsvorsorge. Und die sind unter anderem deswegen so wichtig. Wir kommen vielleicht noch so auf die Zahlen und Branchen zu sprechen, wenn man so auf die großen Themen unserer Zeit schaut, dann ist das für die öffentliche Hand, das demokratische Gemeinwesen, auch eine ganz maßgebliche Organisationsform, Themen besser voranzubekommen. Nehmen wir mal das Thema digitale Transformation, das uns alle umtreibt. Und in vielen Demokratien ist es so, dass wir ja doch etwas starre Verwaltungssysteme haben, wie man so schön sagt. Und dann sind öffentliche Unternehmen eine Möglichkeit, diese Aufgabe anzugehen. Sie bieten Vorteile in verschiedener Hinsicht. Aber umso wichtiger ist dann natürlich Good Governance. Es ist voraussetzungsreich. Öffentliche Unternehmen bieten Chancen, aber wie immer in dieser Welt, wo Chancen sind auch Risiken. Und das gilt es dann mit Good Governance einzuhegen.
Ja, das heißt, im Prinzip wäre es für jede Regierung leicht, über ihre eigene Verwaltung, über ihre eigenen öffentlichen Unternehmen jedes Thema, was sie meint, was sich lohnt, umzusetzen. Aber lassen Sie uns, bevor wir das vertiefen, vielleicht einen ganz kleinen Schlenker noch machen, weil ich das so toll finde, was Sie im September immer regelmäßig durchführen. Geben Sie uns ganz kurz 2 Sätze. Was ist der Zukunftskongress? Und damit die Verbunden immer, weil Professoren immer grundsätzlich arm sind, benötigen Sie noch Sponsoren, Förderer, Unterstützer für Ihren Zukunftskongress?
Der Zukunftssalon bei uns ist so ein maßgebliches Forum für ein positives Netzwerk. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist eine wirklich besondere Atmosphäre, direkt am See mal rausrucken im Universitätsrahmen und da Menschen zusammenbringen, die Entwicklungsperspektiven nach vorne denken wollen. Also so diese Mischung aus innovative Best Practices im Alltag, aber auch visionär nach vorne schauen. Und natürlich, wie viele Man sieht das, glaube ich, bei uns in der Linie. Wir wollen viele Dinge treiben und freuen uns natürlich über Unterstützung aller Art bei dem Zukunftssalon oder auch bei unseren Studien. Ich glaube, wenn man bei uns auf der Webpage schaut, ist eine authentische Linie zu sehen. Und natürlich sagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, ne, Idealismus ist schön und gut, aber das muss natürlich auch funktionieren. Ne? Und von daher ist das für uns ein wichtiges Thema natürlich.
Ja, was ich so persönlich so ganz toll finde, dass da wirklich auch hervorragende Menschen und Persönlichkeiten zusammenkommen, sogenannte Best-Practice-Menschen, die es einfach in ihren Verantwortungsbereichen, mag das als Geschäftsführer eines Stadtwerkes sein, mag es als Bürgermeister sein, hier über die öffentlichen Unternehmen und über dieses Thema Public, Staat und öffentliche Unternehmen weiter nachdenken. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde gerne an der Stelle wieder unsere Interaktion machen mit Ihnen. Sie kennen das, wenn Sie schon mal dabei waren. Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie sollten diese Frage in den Kommentaren beantworten, möglichst nur mit einer Zahl und zwar in Prozenten. Es würde mich nämlich interessieren, was da Ihre Meinung ist. Ich sage Ihnen die Frage und dann warten wir 3 Sekunden und dann schicken Sie Ihre Antwort in Form einer Prozentzahl weg. Und die Frage ist einfach, wie groß ist der Anteil der öffentlichen Unternehmen an der Gesamtwirtschaft in Deutschland? Also die Gesamtwirtschaft in Deutschland ist 100% und wie groß ist der Anteil der öffentlichen Unternehmen an dieser Gesamtwirtschaft? 3, 2, 1 und jetzt senden Sie bitte Ihre Kommentare und jetzt können wir mit links, dem linken Auge sehen, was Sie schreiben. Ich habe, Herr Professor Papenfuß, versucht, für mich die Frage zu beantworten und bin eigentlich im Internet nur herumgeirrt. Es gibt mehr Informationen über andere Länder als über Deutschland. Selbst das Statistische Bundesamt gibt nur Teilfragmente heraus. Wie würden Sie die Frage beantworten?
Wir haben so aktuell, mittlerweile hat sich so die Statistik ganz gut entwickelt. So nach dem Statistischen Bundesamt haben wir so 740 Milliarden Erträge ungefähr. Wenn man das so grob mit dem BIP in Bezug setzt, dann sind wir vielleicht so bei 15%, ne? So als grober Daumenanhalt, wo man sich so ganz gut was drunter vorstellen kann. Und das alleine sagt eben schon, es ist kein Nischenthema, sondern ein ganz erheblicher Anteil. Und dann kann man auch so auf Parameter schauen, wie gerade auf der kommunalen Ebene über die Hälfte der Investitionen der öffentlichen Hand läuft über öffentliche Unternehmen oder das große Thema Staatsverschuldung. 60% der Staatsverschuldung auf kommunaler Ebene liegt ausgelagert. Ne? Also dieses, auch wenn wir über Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung sprechen, das ist das große Thema, wo wir einfach Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit brauchen und nicht zulassen dürfen im Sinne der Demokratie, dass das halt ausgelagert wird, ne, mit irgendwelchen Spielereien. Auch das gehört zu dem Thema dazu.
Wenn ich das mit dem linken Auge verfolge, ganz wenige schreiben 20%, die meisten schreiben deutlich mehr. Das geht teilweise bis 50-60% rauf. Das heißt, gefühlt ist bei vielen, sind die öffentlichen Unternehmen bedeutender. Aber es bleibt, wie Sie schon sagen, öffentliche Unternehmen sind ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Wirtschaft, der deutschen Unternehmenslandschaft. Und man hat aber das Gefühl, dass die selten, wie von Ihnen vorhin vielleicht auch schon erwähnt, mangelndes Vorbild sind in vielen Themen, auch in Fragen der Corporate Governance. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, Herr Professor Papenfuß? Sind deutsche öffentliche Unternehmen ein gutes oder ein schlechtes Vorbild für Corporate Governance?
Wie so häufig muss man als Wissenschaftler ein bisschen differenzieren. Ne? Es liegt vieles in Argen, gibt viele Defizite, Fehlverhalten. Es gibt aber auch sehr, sehr positive Beispiele. Das finde ich auch immer wichtig. Ne? Also auch in diesen Gesprächen wie heute oder auch an anderen Stellen reden wir naturgemäß immer über die Dinge, wo es nicht läuft. Ne? Und was natürlich auch viel spannender manchmal ist, sich über Missstände und Skandale auszutauschen. Und das finde ich auch immer wichtig, auch so in den Netzwerken, dass wir uns gegenseitig vor Augen führen. Meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, Ich treffe immer wieder faszinierende, tolle Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die auch Dinge voranbringen wollen und das auch tun. Und wenn man so 20 Jahre zurückschaut, Sie kennen das Feld ja auch sehr gut, ne? Es ist bestimmt nicht gut im Moment, aber es ist deutlich besser als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist so die positive Seite. Und dann muss man eben mit aller Härte immer wieder sagen, das, was da teilweise passiert und gelebt wird, das reicht mit Blick auf die sogenannte Vorbildfunktion nicht. Das gilt es im Sinne der Sache auch entsprechend immer wieder zu adressieren. Ne? Also Lob, wer Lob verdient und Druck, wer Druck verdient. Und so strukturell ist das in diesem Feld. Wir haben viele Problemlagen in diesem Land. In diesem Bereich sind die Problemlagen doch besonders groß, ne? Weil so verschiedene Sphären, Staat und Markt zusammenkommen. Es geht um viel Geld, wir haben viele Freiheitsgrade. Und das führt natürlich zu so einer Gemengelage, wo es dann auch zu Problemen kommt.
Ja, bezogen auf die Corporate Governance, ich verstehe das ja, dass Sie Ihre Klientel eher loben wollen, als dass Sie sie mit konkreten Beispielen erwähnen wollen. Aber wenn ich dran denke, der Gesetzgeber fordert eine Frauenquote bei kapitalmarktorientierten Unternehmen, ist aber selber nicht in der Lage, die Frauenquote in den öffentlichen Unternehmen umzusetzen. Oder der Gesetzgeber fordert erhöhte fachliche Kompetenz bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates, aber selber besetzt er seine Aufsichtsräte nicht nach Kompetenz, sondern nach politischen Proports aus den jeweiligen Gebietskörperschaften und. Aber was mich interessieren würde, weil ich ja nun so einen erfahrenen, auch internationalen...
Kann ich ganz kurz weil das ist ein schönes bei den Themen, ne, die Sie genannt haben. Das ist ein schönes Einzelbeispiel, wo man die Politik jetzt in die Verantwortung nehmen muss. Wenn es eine politische Mehrheit gibt für eine Frauenquote im Aufsichtsrat oder Mindestbeteiligung für Geschäftsführungsorgane und Vorstände, dann stellt sich folgerichtig natürlich diese Frage auch für öffentliche Unternehmen. Und das ist ein Einzelbeispiel, wenn wir über Vorbildfunktionen reden, oder wir kommen ja auch nochmal auf das Thema Public Corporate Governance Codex. Das ist politisch nicht hinnehmbar, dass dort auf der Regelebene nicht nachgezogen wird im Vergleich zu der Privatwirtschaft. Und da sind Public Corporate Governance Kodizes gegebenenfalls auch eine Regulierungsalternative. Man kann über gesetzliche Quoten trefflich streiten in diesem Kontext und muss da sicherlich auch sehr achtsam drüber nachdenken, was in diesem Kontext wirklich gesetzlich funktioniert. Aber das Minimum ist eine Empfehlung in einem Public Corporate Governance Codex. Und absolut. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich, man darf sagen, ein Skandal, dass das immer noch tatsächlich nicht gemacht wird. Und da nehmen sich die Parteien alle nichts. Und alleine wegen diesem Thema muss eigentlich das Thema Public Corporate Governance Codex auf die Agenda. Und ich bin erstaunt, dass die Politik damit durchkommt.
Ja, wir kommen da gleich nochmal tiefer dazu. Mich würde aber an der Stelle interessieren, weil Sie so international erfahren sind und auch, ich weiß ja, dass Sie dort auch Studien gemacht haben. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ich glaube, Sie haben vor kurzem eine Studie gemacht mit Kollegen zusammen, wo Sie 19 andere Länder verglichen haben. Sieht es in anderen Ländern um uns herum genauso aus wie in Deutschland?
Man kann so von den Strukturen her sagen, die Muster sind ähnlich. Wenn man so liest und zuhört, was die Kolleginnen und Kollegen berichten, dann sind die Probleme überall gewaltig und in anderen Ländern noch viel schlimmer als bei uns. Ne? Das kann man sich vorstellen, was in Italien los ist oder auch was so die Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich berichten. Das ist immer die Frage, in welche Richtung man schaut. Wir sind bei einigen Stellen im internationalen Vergleich ganz, ganz gut dabei. Aber natürlich gibt es auch immer wieder so Beispiele, wo man von anderen irgendwo lernen kann. Ne? Es gibt wie so häufig jetzt kein Land, das jetzt irgendwo so strukturell wirklich gut ist, sondern es poppen immer mal wieder so einzelne Maßnahmen auf, wo man sagt, das wäre ja eigentlich was international überall Einzug erhalten sollte.
Aber ja, das ist auf der einen Seite natürlich ein Trost, dass keiner besser ist, aber das erinnert mich so ein bisschen an den Fußball. Wenn die gegnerische Mannschaft dauernd Eigentore schießt, heißt das nicht, dass ich eine gute Mannschaft bin. Ja, also, aber
das,
Lassen Sie uns mal in die Details gehen, weil ich sehe schon, die Zeit rennt uns davon. Lassen Sie uns noch mal für unsere Zuschauer, Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind, was prägt denn die Public Corporate Governance im Unterschied zur normalen Corporate Governance eines nicht öffentlichen Unternehmens? Wo würden Sie den grundsätzlichen oder die zwei, drei grundsätzlichen Unterschiede sehen? Was macht PCG aus im Vergleich zu CG?
Bei öffentlichen Unternehmen natürlich der öffentliche Zweck. So einfach, also der ist konstitutiv, ne? So banal. Ja. Das klingt für die, die sich irgendwo mit der Materie befassen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Alles in der Governance muss sich auch mit auf den öffentlichen Zweck fokussieren. Wir haben ein duales Zielsystem, wie man so schön sagt, zwischen öffentlicher Aufgabe und Finanzziel. Ne? Und das ist der entscheidende Unterschied zur Privatwirtschaft an der Stelle. Und darauf müssen natürlich dann die Governance-Systeme, die Berichtswesen und so weiter entsprechend reagieren. Und wir haben dieses ganze große Feld des Gesellschafters. Das ist immer sehr wichtig, wenn man mit Leuten aus der Privatwirtschaft spricht, die dort profund unterwegs sind. Public Corporate Governance manifestiert sich zu einem großen Teil auch im politisch-administrativen System, wo es dann auch um politische Organe geht, auch die Verwaltung mit drinne ist, also wo man immer sich auch vor Augen führen muss, das gehört quasi mit dazu. Wir haben die Ebene der Politik, der Verwaltung und die Ebene der Unternehmen. Und das muss man gemeinsam denken. Und das macht dieses Feld eben auch so komplex und anspruchsvoll, weil es wenige gibt, die in diesen beiden Sphären wirklich zurechtkommen.
Ja, wir haben ich sage immer, der wesentlichste Unterschied ist, wir haben in den nicht öffentlichen Unternehmen ein einfaches Principal-Agent-Prinzip. Der Eigentümer überträgt Verantwortung auf Aufsichtsrat und Geschäftsleitung. Und in den öffentlichen Unternehmen haben wir halt die weitere Komponente, die Politik und die Verwaltung an der Seite. Aber lassen Sie uns mal jetzt aufs Thema detaillierter kommen, weil wir reden ja immer gerne über Aufsichtsräte. Und jetzt würde ich mich mal spezifisch dieses Thema Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen interessieren. Ich hatte das gerade schon angesprochen. Auswahl, Bestellung und Agieren unterscheidet sich etwas bei öffentlichen Unternehmen von dem, was wir sonst so kennen beziehungsweise erwarten würden. Wo sind denn für Sie die wesentlichen Unterschiede in der Auswahl und Bestellung eines Aufsichtsrates bei einem öffentlichen Unternehmen? Für ein Stadtwerk, für eine Landesbank, für eine Flughafengesellschaft etc. etc.
Ja, ganz, ganz wichtig dabei ist, zwischen den föderalen Ebenen zu unterscheiden, weil es tatsächlich bei Bundesländern und Bund noch ein bisschen anders läuft als bei den Kommunen. Bei den Kommunen sind es in der Regel politische Mandatsträger, die in die Aufsichtsräte reinkommen, wo dann nach bestimmten Proports die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat gespiegelt werden im Aufsichtsrat, also quasi dann entsandt aus den Fraktionen heraus. Und in den meisten Städten ist es nach wie vor so, dass es überwiegend politische Mandatsträger sind. Es wird dann viel über Externe auch diskutiert, aber in der Breite wird das noch nicht so praktiziert, weil sich die Politik natürlich schwer tut, auf ihre Mandate dann auch zu verzichten. Wobei, vielleicht kommen wir noch drauf, da gibt es auch Blickweisen, wie man das Thema vielleicht auch ein bisschen zukunftsgerichteter denken
kann. Es gibt, ich meine, der wesentlichste Fehler, wie Sie sagen, ist, dass es im Gesetz steht, in der Gemeindeordnung, in den Landesgesetzen steht drin, dass die Parlamente ihre Parlamentsmitglieder in die Aufsichtsräte zu entsenden haben. Und da gibt es daraus natürlich viele Probleme. Lassen Sie uns vielleicht eins ansprechen, was mir besonders wichtig ist, weil in den nicht öffentlichen Unternehmen reden wir immer sehr darüber, nicht nur über Kompetenz und Persönlichkeit der Aufsichtsräte, sondern wir sagen insbesondere, die Aufsichtsratsmitglieder sollen unabhängig sein, keine Interessenskonflikte haben, verschwiegen sein und ausschließlich zum Interesse und Wohl des Unternehmens agieren. Wie ist denn das in öffentlichen Unternehmen, Herr Professor Papenfuß?
Also im Grundsatz kann man erstmal sagen, sind die Anforderungen ähnlich. Es gilt ja auch Privatrecht für öffentliche Unternehmen, aber natürlich mit bestimmten Akzentuierungen, ne? Ohne jetzt in die juristischen Feinheiten zu gehen, die kundigen Leute unter uns, ne, kennen 394, 95 Aktiengesetz. Es gibt die typischen Verschwiegenheitspflichten mit gewissen Lockerungen, weil man im Sinne der Demokratie natürlich bestimmte Dinge an den Anteilseigner schon berichten darf. Aber natürlich gilt im Grundsatz das ganz normale juristische Instrumentarium, wie man es auch aus der Privatwirtschaft kennt, bis hin zu Haftungsfragen. Und das macht natürlich so diese ganze Thematik, auch Professionalisierung, auch Ausfort, Weiterbildung besonders wichtig, weil man einfach noch in anderen Kategorien drin ist. Und das muss man der Politik eben auch immer wieder vermitteln, dass bestimmte Dinge nicht nur nach politischen Kategorien zu bewerten sind, sondern dass es auch hart juristisch wird. Und wenn andere Argumente nicht greifen, dann sollte zumindest das dazu führen, ne, dass man sich dann auf den Weg macht.
So, jetzt kommen wir zu unserem Punkt. Die Lösung aller Probleme, und wir haben jetzt nur ganz wenig angesprochen, ist der sogenannte Deutsche Public Corporate Governance Musterkodex. Sie sind der Initiator, Sie sind der wissenschaftliche Vorsitzende dieser Expertenkommission, die Sie sich zusammengesucht haben. Und dieser Deutsche Public Corporate Governance Musterkodex ist ja öffentlich, kann jeder einsehen. Der umfasst mittlerweile stolze 47 Seiten. Der normale Corporate Governance Kodex schafft es nur auf 19 Seiten. Warum ist der PCG so dick? Und wie können Sie jetzt die 47 Seiten in 4 Sätzen zusammenfassen, damit wir das verstehen, was da drin steht?
Sie haben die Anlagen mitgezählt, vermute ich. Sehr gut. Man muss sich dafür ein bisschen die Rolle vom Musterkodex vor Augen führen. Ich würde ganz gerne, bevor ich das beantworte, einen kurzen Schlenker machen, weil das, glaube ich, wichtig ist. Also um sozusagen, was der Musterkodex macht und warum er so ist, wie er ist, muss man das Thema Public Corporate Governance Codex verstanden und erzählt haben, ja. aus meiner Sicht, gerade auch im politischen Raum. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste strategische Thema in diesem Feld, ein Public Corporate Governance Codex in jeder Stadt, in jeder Gebietskörperschaft. Wir reden über ein Dokument, das auf einigen Seiten zusammenfasst, wer macht genau was, ne? Was macht der Gesellschafter, was macht der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, klare Spielregeln sich zu geben. Es geht erstmal um Regeln auf dem Papier, aber das ist sehr entscheidend und ich werbe immer sehr dafür, dieses Dokument einzuführen. Der Weg ist das Ziel, wie Sie auch immer betont haben. Ne? Es wird alles irgendwo mal kurz adressiert und man kann sehr, sehr viele Themen über dieses Instrument mit bewegen. So ein kurzen Wort, warum ist so ein Kodex so wichtig? Ne? Wenn es um Rollenkonformität geht, Arbeitsstrukturen, klare Spielregeln, Menschen brauchen Spielregeln. Und das ist das Thema Public Corporate Governance Kodex, was immens wichtig ist vor dem Hintergrund der Problemlagen. Und es liegt auch im gemeinsamen Interesse. Man kann politischen Wettbewerb auch auf der Grundlage von Spielregeln austragen. Und das ist immer sehr wichtig, ohne, ne, da könnte man sehr, sehr lange drüber reden, jetzt in die Details zu gehen. Aber es lohnt sich wirklich, auch entlang der Rationalitäten sich anzuschauen, was man mit diesem Instrument machen kann. Es ist auch eine Regulierungsalternative, auch aus Sicht der Geschäftsführung oder Verband kommunaler Unternehmen. Das macht sehr, sehr viel Sinn, sich dieses Instrument anzuschauen. Und
Das zieht sich ja auch durch alle unsere Aufsichtsratsgespräche, die wir in der Vergangenheit geführt haben, wenn wir über Probleme, Verbesserungen etc. gesprochen haben, dass klare Rollenverantwortung, klare Transparenz und zwar nach außen und auch in die Öffentlichkeit immer dazu führt, dass Systeme und Ergebnisse sich verbessern. Weil man nämlich dann vorher darüber reden muss, wer welche Verantwortung etc. hat und wie das nach außen transparent dargestellt wird. Was sind denn so die wesentlichsten Argumente? Wenn Sie jetzt einen jungen Bürgermeister haben, der ein Dutzend öffentliche Unternehmen verantwortet in seiner Kommune, der noch nichts gehört hat, Was sind für Sie die zwei wichtigsten Argumente, die Sie ihm in einer Minute mitteilen können, damit er dann hoffentlich sagt, rufen Sie mich an und helfen Sie mir?
Also für einen OB das Thema Vertrauen in öffentliche Institutionen. Wir haben genügend Geister in diesem Land, die ganz anderes wollen, wie wir schmerzhaft alle immer wieder erleben. Und das sollte man nicht zulassen, ne? Dass man irgendwo Angriffsflächen bietet, die nur darauf warten, die öffentliche Hand, Institutionen zu diskreditieren, schon aus dem Grund heraus, dass man sich einfach Good Governance zulegt. Und man wird von allen möglichen Seiten angegriffen, teilweise auch ungerechtfertigt. Und das hilft einfach, wenn man sich so einen Rahmen gibt. Und es ist natürlich wichtig, auch um auf Augenhöhe zu kommen mit den Geschäftsführern, ne? Wenn man jetzt aus Sicht eines OBs, das ist eine schwierige Aufgabe mit den Unternehmen zusammen, und da hilft das, Stichwort Rollenkonformität. Und für die Geschäftsführer ist es andersrum genauso. Die sind zu Recht teilweise genervt, wenn der Aufsichtsrat oder andere ihnen ins operative Alltagsgeschäft reinfuschen wollen. Das ist nicht die Aufgabe. Jeder in seiner Rolle, es ist bewusst eine Entscheidung auszulagern auf öffentliche Unternehmen. Sie sollen Freiheitsgrade haben und gestalten, aber natürlich eingebettet. Und das kann man sich da sehr gut vor Augen führen. Das sind so ein paar kurze Argumente neben vielen weiteren.
Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Ganze ist ja freiwillig. Das kann jeder freiwillig machen, wenn er das will. Also die Gebietskörperschaft entscheidet das freiwillig, kann seinen eigenen individuellen PCG-Kodex erstellen. Jetzt haben Sie aber erarbeitet mit Ihrer Mannschaft und der Expertenkommission diesen sogenannten Musterkodex. Da kommt natürlich die Frage, warum, wo hilft der Musterkodex konkret? Und um mal zu Zahlen zu kommen, haben Sie ein Gefühl, wie viele Gebietskörperschaften den schon angewendet haben? Gibt es prominente Beispiele?
Ja, erstmal, warum braucht es das? Das war ja Ihre erste Frage. Ja. Wir sehen ja einen Flickenteppich in Deutschland von sehr unterschiedlichen Public Corporate Governance Kodizes. Und also erstmal ist es richtig, dass jede Stadt einen eigenen Public Corporate Governance Kodex oder jede Gebietskörperschaft hat. Da spricht per se erstmal nichts gegen. Aber es macht natürlich keinen Sinn, dass jeder das Rad irgendwo komplett irgendwo neu erfinden möchte. Das ist auch aus Steuergeldzahlersicht nicht sinnvoll. Ne? Wir klagen über Überlastung im Arbeitsalltag und man ist einfach klug beraten, ne? SDG 17, strategische Kooperation. Und das war die Idee, mit dem Musterkodex ein Unterstützungsangebot zu machen, mit vielen Leuten zusammenzusetzen. Was sind denn Dinge, wo viele Leute sagen, die für Good Governance in diesem Kontext stehen, das mit einem Konsultationsverfahren zu verdichten und das zur Verfügung zu stellen, wo man einfach auch eine Referenz hat. Leute, die vor Ort engagiert sind, stellen ja auch häufig fest, dann werden notwendige Dinge dann politisch rausverhandelt. Und dann hilft es natürlich, wenn man irgendwo nochmal eine Referenz hat, um zu sagen, müsste das nicht doch da rein? Und das ist die Idee, ein Unterstützungsangebot und dann nicht in dem Verständnis one size fits all. Also Muster heißt nicht unkritisches Überstülpen, wie wir auch als Expertenkommission immer betonen, sondern es heißt situationsgerechte Anpassung vor Ort. Und das ist immer sehr wichtig, wenn man dieses Instrument verstehen möchte, dass man es wirklich so auch erfasst und dann einfach auch vor Ort sagt, das, was wir da nicht brauchen, das löschen wir raus und das stützen wir auch als Expertenkommission. Also wir haben noch nie jemanden in Anführungsstrichen in die Pfanne gehauen, weil er bestimmte Dinge rausgenommen hat, sondern im Gegenteil auch häufiger auch öffentlichkeitswirksam schon betont, das kann durchaus Sinn machen in der Situation. Ja. Und so muss man diese Länge auch einordnen. Für uns als Expertenkommission ist quasi immer der Blick, heben wir eine Empfehlung in den Rang einer Regel in dem Musterkodex. Damit stellen wir sie ja deutschlandweit zur Diskussion. Das ist die Idee. Das heißt nicht, dass wir immer alles eins zu eins da drin sehen wollen. Es ist natürlich auch in großen Städten eine ganz andere Situation als bei kleinen Städten. Und deswegen ist das wichtig, diese Länge und diese auch immer in dem Lichte zu betrachten, weil wir die Regeln, wenn wir sie rausnehmen, dann einfach auch einer Diskussion entziehen würden. Und das ist ganz wichtig, das immer auch in dem Licht zu betrachten. Wir führen diese Diskussion auch in der Expertenkommission, in den Expertenkreisen immer wieder und sind da auch kontinuierlich am Austarieren, wie überall. Es ist ja auch ein lebendes Dokument, also auch nochmal die Einladung in die Runde.
Können Sie uns ein paar prominente Beispiele nennen, welche Gebietskörperschaften den Musterkodex schon angewendet haben?
Es gibt aktuell ein schönes Beispiel in Leverkusen im Ratsinformationssystem. Das ist auch öffentlich wirksam, öffentlich einsehbar. Und der ist noch nicht beschlossen, aber es liegt quasi ein Entwurf vor, der sich sehr, sehr stark an dem Musterkodex orientiert. Und das ist ein Einzelbeispiel neben vielen anderen, wo tatsächlich damit gearbeitet wird. Jetzt ist natürlich die politische Aufgabe, dass der am Ende auch genauso beschlossen wird, wie er dann als Vorlage reingegangen wird. Aber das ist, man sieht, es wird damit gearbeitet. Wir wissen von anderen Gebietskörperschaften, die das nutzen. Auch Rechnungshöfe arbeiten damit. Es gibt beispielsweise in Niedersachsen gibt es öffentliche Berichte, wo der Musterkodex als Referenzrahmen für Prüfungen genutzt werden. Und das sind alles so Beispiele, dass das nicht nur ein Papiertiger ist, sondern auch genutzt wird. Aber wie immer in dieser Welt natürlich auch noch nicht so durchschlagen, wie wir uns das als Expertenkommission nutzen würden. Das ist auch so die Idee einer Diskussion wie heute und die Einladung an die Runde. Ne? Sie sind alle in diesen Feldern unterwegs. Nutzen Sie dieses Instrument, bringen Sie das auf die Agenda. Es geht um die Einführung von einem Kodex. Man kann den Musterkodex aber einfach auch nutzen, beziehungsweise seine Inhalte, auch wenn man keinen Kodex hat. Also auch im Kontext von Professionalisierung, von Fort- und Weiterbildung, dass man schaut, wie ist denn das da eigentlich geregelt? Oder wenn ich ein Aufsichtsratsmitglied bin in einer Stadt, die keinen Kodex hat, kann ich natürlich trotzdem auf den Musterkodex Bezug nehmen und einfach mal eine Frage stellen an den Geschäftsführer und sagen, also im Musterkodex steht es so und so, wie handhaben Sie das eigentlich?
Ja.
Ganz banal, ne?
Und das wäre. Lassen Sie uns mal noch ein weiteres konkretes Beispiel nennen, weil das ja auch bekannt und prominent ist. Wir können uns alle noch daran erinnern, ARD, beziehungsweise ein spezifischer Sendeanstalt. Wie ist denn der aktuelle Stand bei der ARD und dem Public Corporate Governance Codex im öffentlichen Rundfunk? Sie waren damit ja schon auch im Fernsehen, habe ich abends mal zur später Stunde gesehen. Was können Sie da über den aktuellen Stand uns heute mitteilen?
Die ARD ist tatkräftig dabei am Arbeiten. Also es ist öffentlichkeitswirksam ja kommuniziert worden. Die ARD hat Pressemitteilungen rausgegeben, in denen sie sich das Ziel gesetzt hat, einen Public Corporate Governance Codex auf der Grundlage von dem Musterkodex einzuführen, was an sich ein sehr schönes Zeichen ist, ne? Bei all den Missständen, die wir dort beobachten, die ja auch hinlänglich und zu Recht kritisiert werden. Und jetzt gilt es natürlich, das auch zu realisieren. Ne? Die sind gerade dabei in den üblichen Schleifen und das wird dann hoffentlich bald dann auch zu sichtbaren Ergebnissen führen. Da müssen jetzt den Worten natürlich auch Taten folgen. Und ich habe die Verantwortlichen beim öffentlichen Rundfunk aber auch so verstanden, sonst hätten sie sich auch nicht auf den Weg gemacht und so kommuniziert, sondern man darf davon ausgehen, dass das dann auch das Licht der Welt erblickt, tatsächlich.
Einer unserer Zuschauer fragt, hat die Deutsche Bahn einen Public Corporate Governance Codex?
Deutsche Bahn ist ja als Aktiengesellschaft, aber nicht börsennotiert und damit PCGK vom Bund quasi, also der Bundes-PCGK.
Wird dort angewendet, ja. Schauen wir mal, müsste ja eigentlich alles öffentlich sein, inwieweit die das machen. Lassen Sie uns mal in dem Zusammenhang noch ein spezifisches Thema ansprechen, was uns in allen Bereichen im Moment stark tangiert, also im privaten Bereich und in den öffentlichen Unternehmen. Das ist das Thema ESG-Nachhaltigkeit, weil das betrifft ja öffentliche Unternehmen genauso. Und die zahlreichen neuen regulatorischen Vorschriften gelten ja dort auch. Jetzt könnten ja hier, wir hatten das ganz am Anfang gesagt, die öffentlichen Unternehmen, die eine Vorbildfunktion übernehmen. Was beobachten Sie bei den öffentlichen Unternehmen? Ist ESG-Nachhaltigkeit etwas, wo die jetzt ihre Vorbildfunktion einnehmen können oder wird das eher vernachlässigt?
Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema für öffentliche Unternehmen, soweit wir das bisher auch in Studien gesehen haben. Also generell auch vorher schon so nicht finanzielle Berichterstattung, dieses aufpoppende Megathema ist tatsächlich auch nach dem, was wir in empirischen Studien sehen, sehr schlecht bei öffentlichen Unternehmen, obwohl man es eigentlich anders erwarten würde. Also die Finanzberichterstattung ist teilweise besser als die nicht finanzielle Berichterstattung. Und das wird immensen Druck auf öffentliche Unternehmen auch ausüben. Und da wird auch in dieser ganzen ESG-Thematik, auch private Unternehmen entdecken ja ihren Purpose immer mehr und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und das alles wird immense Anstrengungen bei öffentlichen Unternehmen erfordern. Wenn man sich jetzt auch klar, was ist denn der öffentliche Zweck, ne, von einem öffentlichen Energieversorger zu einem Privaten, der auch die Energiewende voranbringt und seinen Purpose voranstellt. Und das ist, ich sehe das als eine Chance, auch diese strukturellen Thematiken auf die Agenda zu bekommen, dass man nicht finanzielle Berichterstattung stärkt und dabei eben aber auch mit an den öffentlichen Zweck denkt. Öffentliche Unternehmen müssen in der Sache über den öffentlichen Zweck berichten, was noch eine andere Geschichte ist, als rein über Nachhaltigkeit zu berichten. Also, und dieses Nachhaltigkeitsthema sollten wir nutzen, das zusammenzuführen. Nachhaltigkeit heißt auch Berichterstattung über den öffentlichen Zweck im Sinne unserer Demokratie. Und dann eine faire Debatte darüber zu führen, wie kann man das auch mit öffentlichen Unternehmen gestalten. Aber man sollte dieser Diskussion nicht ausweichen. Und dafür ist diese
dann gilt es halt abzuwarten, wenn nach dieser Veröffentlichung dieser Informationen, wie die Öffentlichkeit dann darauf reagiert, ob dort ein Druck und ein verändertes Verhalten auftritt. Das ist bei Kunden im privaten Bereich relativ einfach. Lieferanten und Kunden verhalten sich dann anders, wie das ist bei Bürgern und Bürgerinnen, die von der sogenannten Daseinsfürsorge profitieren, gilt es abzuwarten. Ich würde gerne diesen einen Aspekt von vorhin nochmal beleuchten, weil das auch in unseren Zuschauern und Zuhörern wird
zwei, dreimal adressiert. Kann ich einen kurzen Satz ergänzen, weil ich den strukturell sehr relevant finde, bei der ESG-Thematik, ne, mit den Kodizes. Wir reden ja im Moment viel über Überregulierung, gesetzliche Regulierung. Und PCGKs sind eine Regulierungsalternative auch in dem Kontext. Das sollte man sich ganz genau anschauen, gerade auch in der Debatte, was im Moment geführt wird. Was kann man eventuell auch im Rahmen von Selbstregulierung adressieren und was gehört wirklich in Gesetze? Und das ist eine große Chance für die Thematik.
Ja. Aspekt von vorhin, Fragen aus den Zuschauern, die ganz lapidar sind. Wie sieht es mit Kompetenzprofilen bei der Besetzung von Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen aus? Die Antwort ist einfach, es gibt keine Kompetenzprofile. Deswegen hatte ich vor einem Jahr in meiner Keynote beim Speyerer Public Corporate Governance Tagung ja versucht, den anwesenden Aufsichtsräten, Bürgermeistern etc., meine Idee näher zu bringen, diesen Gedanken der Personal Governance. Das heißt, wenn die regulatorischen Vorschriften, wenn die Systeme nicht funktionieren, dann müssen die einzelnen Elemente funktionieren. Also weg von System und Vorschrift, die schwach sind, hin zu persönlicher Verantwortung der Akteure. Wenn also die einzelnen Menschen entscheidungsfreudig sind, tapfer, innovationsfreudig, Leidenschaft anwenden für ihr persönliches Verantwortungsbewusstsein etc., wenn sie sich fort- und weiterbilden, dann funktioniert ja die Public Corporate Governance auch in öffentlichen Unternehmen. Und da meine einfache Frage, Herr Professor Patenfuß, was ist Ihre Beobachtung, was ist Ihre persönliche Meinung? Sind Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen ausreichend kompetent für ihren Verantwortungsbereich? Erfolgt eine ausreichende Fort- und Weiterbildung?
In struktureller Gesamtsicht muss man das verneinen. Es ist passiert einiges und deutlich mehr als in der Vergangenheit, aber gesamtbetrachtend natürlich noch nicht genug. Ne? Und das ist halt gerade auch bei kommunalen Unternehmen in einer gewissen Differenzierung so zwischen Professionalisierung und demokratischer Legitimation. Da geht es ja auch um die Zukunft der kommunalen Demokratie. Wenn man diese Debatte genau führt, wir reden ja über eine bestimmte Klientel von Menschen, die sich kommunalpolitisch nebenbei abends engagiert. Und die sind jetzt irgendwo Mitglied im Aufsichtsrat bei den Stadtwerken oder im ÖPNV. Die machen das sowieso on top. Dann kommen wir natürlich zurecht mit den ganzen Anforderungen, was man noch an Fort- und Weiterbildung machen muss. Und da die richtige Balance zu finden, zu sagen, wir müssen die fordern, weil ein Mandat ist einfach mit bestimmten Anforderungen gekoppelt. Aber es muss eben auch ein gewisser Mix irgendwo da drinne tatsächlich sein. Ne? Und das ist immer sehr wichtig, wenn man mit Leuten aus der Privatwirtschaft redet, dass man nicht die Situation der kommunalen Demokratie vor Ort tatsächlich vergisst, sondern überlegt, wie kriegen wir das alltagsrealistisch tatsächlich auch hin. Ne?
Ohne die Leute raus. Es ist ja niemand böser Wille. Das macht ja niemand absichtlich, dass er inkompetent in einem Gremium sitzt, weil es ist, wie es ist. Was wäre denn eine praktische Lösung, die Sie gerade angesprochen haben? Wie könnten wir denn mehr Kompetenz in Aufsichtsräten von Krankenhäusern, von Stadtwerken, von Straßenbahngesellschaften und was wir alles haben in der öffentlichen Hand, was könnten wir tun, um da eine bessere Kompetenz und eine höhere Kompetenz reinzubringen?
Also das Thema Fort-Weiterbildung ist natürlich ein Hebel, das auch verpflichtend einzufordern. Da wird ja auch auf der Gesetzesebene dran gearbeitet. Also in NRW gibt es jetzt eine besondere Sachkundepflicht oder Sachsen hat so etwas in den Gemeindeordnungen. Und das bringt natürlich Druck. Ne? Also ja. Und das ist auch richtig in dem Rahmen, wie ich das vorangestellt habe, daran irgendwo zu arbeiten. Weil dann ist natürlich auch bei Fragen, wenn Fort-Weiterbildungsangebote gemacht werden, sie werden nicht wahrgenommen, dann kann man sich schon die Frage stellen, ob man im Bereich der groben Fahrlässigkeit auch mit drin ist. Und dann wird es natürlich auch persönlich unangenehm. Und das ist zumindest bei den großen öffentlichen Unternehmen und da, wo es um was geht, auch richtig. Ne? Also diesen Hebel immer wieder zu nutzen, nach Wegen da zu suchen. Und ich werbe immer sehr für die richtige Mischung auch mit externen Aufsichtsratsmitgliedern, dass man irgendwo, ich sage mal so eine 50-50-Mischung. Wir brauchen politische Mandatsträger in den Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen, nach meiner Meinung. Ich halte nichts davon, was man teilweise hört, so die Politik komplett rauszudrängen. Also einige Experten fordern das manchmal, aber man muss sich das ein bisschen vorstellen, wozu führt das sozusagen? Ne? Eine Expertokratie, ja. Und wer ist verantwortlich? Und dann verweist die Politik auf die Experten. Aber 50-50. Und dann im parteipolitischen Raum nach Wegen zu suchen, wie wird das gangbar? Und da, glaube ich, muss man diese externen Mandate auch parteipolitisch nochmal aus einem anderen Blick betrachten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Leute an die kommunale Politik heranzuführen oder auch an Parteien heranzuführen. Die haben ja die Schwierigkeit, überhaupt gute Leute noch zur Mitarbeit zu begeistern, dass man in der Stadtgesellschaft schaut, wer hat vielleicht ein ähnliches Werte- und Politikverständnis, dann könnte ich diese Person ja mal fragen, kannst du dir vielleicht ein Mandat vorstellen? Ja. Und das auch aus dem Blick. Es ist eine Machtfrage.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil wir reklamieren ja dauernd, dass wir zu wenig wirtschafts- und unternehmerischen Sachverstand in der Politik haben. Das könnte ein Einfallstor sein, wo wir solche Expertisen motivieren, sich der Politik und der Verantwortung zu nähern und auch das zu übernehmen. Und ob das 50-50 ist, da habe ich so meine Zweifel. Aber es würde ja reichen, wenn zwei fachlich hochkompetent sind und außerhalb der Politik sind. Ich meine, der Stadtstaat Hamburg hatte seinerzeit schon vor 10 Jahren angefangen und gesagt, Wir brauchen mindestens in den großen öffentlichen Unternehmen ein, zwei Experten, die über die Senatsvertreter hinaus dort agieren. Ich würde gerne aber noch mal ein allgemeines Thema,
Das ist ein wichtiger Punkt zur Klarstellung, was Sie gesagt haben. Ne? Wenn man sagt, so zwei ist ein guter Weg. Ne? Das war ein bisschen flapsig so mit 50-50. Das wäre tatsächlich too much realistischerweise. Aber zwei sind erwartbar. Und in die Runde, ne, so ein Mandat in der Heimatstadt könnte auch zum guten Ton gehören. Ne? Viele von Ihnen sind vielleicht irgendwo Kassenwart engagiert in bestimmten Einrichtungen. Und warum nicht ein Aufsichtsratmandat in meiner Heimatstadt, das dann eben auch ehrenamtlich oder zumindest nicht nach Tagessatz abgerechnet wird?
Und das ist dann ähnlich wie bei anderen Diversitätsthemen, weil das ist ja nichts anderes, als dass ich den Diversitätsgedanken einführe bei Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen. Und zwar jetzt nicht oft in dem Bereich Gender, sondern in dem Bereich Politik und Nichtpolitik, Verwaltung und Nichtverwaltung. Lassen Sie uns mal noch zu einem anderen Thema kommen, weil Sie sind ja nicht nur der große Corporate Governance Experte oder der Public Corporate Governance Experte, Professor Papenfuß. Sie haben sich ja noch ein intelligentes weiteres Thema angenommen und wo Sie mit wahrscheinlich schneller berühmt geworden sind. Sie führen regelmäßig die jährliche Public Pay-Studie durch. Das heißt, Sie listen hart jedes Jahr auf, wie denn die Bezüge und die Verdienste sind der Vorstände und Geschäftsführer im öffentlichen Bereich. Und meiner Meinung nach, zumindest gefühlt, wird darüber intensiv und mehr berichtet als über den allgemeinen Musterkodex. Nichtsdestotrotz zum Beispiel, auch wieder um von vorhin das Beispiel zu nennen, ARD. Und die allgemeine Frage, weil Sie ja nun diese Studien seit mehreren Jahren durchführen, was ist Ihr Gefühl, Herr Professor Papenfuß? Werden unsere Vorstände und Aufsichtsräte in Deutschland in den öffentlichen Unternehmen ausreichend bezahlt?
Differenziert. Ne? Teilweise nein, teilweise überhöht. Das Entscheidende ist immer so, ne, keine Rosinenpickerei. Ne? Also so sozusagen die Vergütung muss zur Aufgabe passen. Ne? Und Verantwortung und Haftung und Risiko, das muss miteinander korrespondieren. Und was man nicht machen darf, ist sozusagen Risiko ausschalten, aber irgendwie vergüten wie in der Privatwirtschaft, sondern das muss irgendwo miteinander zusammengehen. Ne? Oder Altersversorgung in bestimmter Art und Weise. Und wir stehen immer so für Fair Pay, keine Neiddebatte. Wer gut ist, soll wertschätzend und angemessen bezahlt werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen gute Gestalterinnen und Gestalter für die Daseinsvorsorge. Und das sind Top-Talente und die sollen anständig bezahlt werden. Ja. Aber eben nach bestimmten Regeln und vor allen Dingen Transparenz. Und das ist eigentlich der Hebel. Und da bin ich tatsächlich erstaunt, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch überrascht, dass sich so viele Städte und auch Bundesländer diese gravierende Intransparenz immer noch politisch leisten können, dass politische Gesetzesinitiativen irgendwo im politischen Prozess stecken bleiben. Wir haben ein enormes Gefälle. In vielen Bundesländern ist das Thema durch. Da haben wir 100% Vergütungstransparenz. Da wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Und in anderen ist null. Ja. Und da muss angesetzt werden, das ist politisch nicht mehr akzeptabel. Der öffentliche Rundfunk hat jetzt alles komplett veröffentlicht, einschließlich Altersversorgung. Und das muss der Weg sein in der Demokratie. Dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Eine faire Diskussion. Von allen Beteiligten nicht eine Neiddebatte schüren, sondern mit Augenmaß, aber den Deckmantel des Schweigens drüber legen, ist falsch. Und da muss Druck aufgebaut werden. Und an der Stelle bin ich im Sinne der Sache auch hart und halte das nicht für akzeptabel. Und das vertrete ich auch gegenüber den Entscheidungsträgern. Ich glaube, das ist für die Demokratie die falsche Entscheidung, da zu zögern und zu zaudern und jedes Schlupfloch zu nutzen. Und das wäre schlimm.
Geldverdienst ist ein oberstes Bestandteil der Transparenz. Und ich kann mich daran erinnern, in meinem früheren Leben, wo ich doch dem einen oder anderen dabei geholfen habe, ich erinnere mich an das Beispiel Landeshauptstadt Stuttgart, wo wir seinerzeit den Beteiligungsmanagementbericht eingeführt haben mit Veröffentlichung aller Gehälter. Keiner in der Öffentlichkeit hat sich für die 200 Seiten Beteiligungsbericht interessiert, bis auf die eine Seite, wo alle Geschäftsführergehälter aufgeführt waren. Und die wurden dann diskutiert in der Öffentlichkeit. Ich will aber an der Stelle noch eins noch vielleicht ergänzen, weil das kommt auch mehrmals bei unseren Zuschauern hinzu. Das hat mir so gut gefallen, die faire, transparente Diskussion darüber. Und das muss dann alle Komponenten umfassen, unter anderem auch die Verantwortung. Weil, und das ist ja vielleicht auch noch nicht so klar geworden, Aufsichtsräte in der öffentlichen Hand haften eigentlich grundsätzlich gar nicht, weil sie von ihrer entsendeten Gebietskörperschaft immer von der Haftung freigestellt sind. Sie haften mit der sogenannten immateriellen Reputation. Das heißt, wenn sie einen Fehler machen, sind sie dann politisch tot und verlieren dann vielleicht ihr Mandat oder ihre Parteizugehörigkeit. Wir haben noch 5 Minuten. Es ist, muss aber noch eine Frage loswerden, weil mir das so wichtig ist. Sie sind ja nun ein großer Beobachter der Corporate Governance-Szene in Deutschland, Herr Professor Papenfuß. Und ich frage meine Gäste immer, gab es einen besonderen Aufreger, positiv oder negativ, in den letzten Wochenenden? Und bei Ihnen würde das dann heißen, in der Public Corporate Governance-Landschaft, wo Sie sagen, das war Best Practice, das hat mir gut gefallen, so wie Sie vorhin zum Beispiel Leverkusen erwähnt hatten, oder das war etwas, das war wieder oldschool, absolut negativ. Was fällt Ihnen da ein?
Ganz interessant ist so, der Junge in Wiesbaden gab es eine aktuelle Diskussion über die Abberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden des Verkehrsunternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Verkehrsdezernent. Ohne dass ich alle Details kenne. Das ist eine strukturell hochinteressante Debatte, wo von Arbeitnehmerseite versucht wurde, da wurden Abwahlanträge gestellt. Und das ist strukturell hochproblematisch, was ich am Rande mitbekommen habe. Das ist ein interessanter Case, wo ich die Runde einladen würde, mal hinzuschauen. Ganz spannend, beim MDR, das Arbeitsgericht, ich glaube in Brandenburg war es, hat die Vergütung beim RBB als sittenwidrig eingestuft. Wo man sieht, also da passiert auch auf der juristischen Ebene tatsächlich was. Aufträge bei uns in den Studien, wir hatten letzte Woche, haben wir eine Studie veröffentlicht zu flexiblen Zielgrößen. Also öffentliche Unternehmen müssen diese flexiblen Zielgrößen veröffentlichen. 40% halten das Gesetz nicht ein. Und das ist etwas in der Demokratie, Rule of Law. Ne, man wird da über die Zeit, wird man ein bisschen zahm, ne, und denkt, ja gut, das ist halt, ja, kennen wir ja oder so. Ne. Da dürfen wir uns nicht dran gewöhnen. Das ist kein hinnehmbarer Zustand. Das ist aus meiner Sicht ein Aufreger, wo die Frage ist, brechen die absichtlich das Gesetz oder kennen die Normen wirklich nicht? Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. In der Privatwirtschaft ist es nicht besser, das muss man dazu sagen, aber trotzdem Vorbildfunktion. Das wären so paar Stichworte, ne, so aktuelle Diskussionen, wo es sich lohnt, sich drüber aufzuregen.
Ja, wobei wir uns ja nicht immer aufregen wollen. Es wäre ja schön, wenn wir nichts zum Aufregen hätten. Herr Professor Papenfuß, die Zeit ist dahin geflogen. Wir sind 2 Minuten vor dem Ende. Es reicht uns gerade noch für den berühmten Schlusssatz. Ich bitte meine Gäste immer um einen kurzen, knappen Satz. Oh. Der uns am Sonntag noch einfällt und wo wir uns mit Freuden an unser Gespräch von heute dran erinnern. Welchen Schlusssatz haben Sie uns mitgebracht, Herr Professor Papenfuß?
The time is always right, ne, to do right.
Und was würde das auf Deutsch heißen, der deutsche Professor für deutsche Corporate Governance?
Ganz frei übersetzt heißt das, hängen Sie sich rein und sorgen Sie dafür, dass Public Corporate Governance Kodizes eingeführt werden. In einem Jahr brauchen wir 50 mehr davon. Ansonsten haben wir als Runde gemeinsam versagt.
Ja, wobei ich weiß ich gar nicht, wie viele Jahrzehnte braucht es, wenn es jedes Jahr nur 50 sind. Aber ich glaube, es wäre ganz toll, wenn doch der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer das aufnimmt und schlicht und einfach mal fragt, wo wohne ich, wie heißt meine Stadt, wo ist die Homepage meiner Gebietskörperschaft, meiner Stadt und wie sieht dort der Public Corporate Governance Codex meiner Stadt aus oder meines Landes. Und wenn er dort nichts findet, dann schreibt er dem Bürgermeister oder dem Finanzminister, warum das nicht so ist. Also das, glaube ich, wäre ein ganz tolles Thema für die Zukunft, weil dann kann sich jeder von uns auch demokratisch engagieren für diese Thematik. Herr Professor Papenfuß, es war ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Recht herzlichen Dank. Toll, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank. Schauen Sie in die Koalitionsverträge und Parteiprogramme. Da gehört es rein. Vielen Dank, Herr Ruther, auch für Ihr Engagement. Ne? Seit 20 Jahren, vor 20 Jahren kam heute ein Beitrag raus von Herrn Ruther.
Ja, das ist alles gut. Alles gut.
Schauen Sie sich den nochmal an. Ja,
aber das war nochmal ein guter Hinweis zum Schluss. Wenn die PCG-Thematik nicht in den Koalitionsvereinbarungen drinsteht, in der Hinsicht müssten wir jetzt mal gucken in Hessen. Das sind, glaube ich, die Hessen und Bayern, die letzten, ob die das dort aufgenommen haben. Aber wir sind am Ende. Recht herzlichen Dank auch an unsere zahlreichen Zuschauer und Zuhörer. Ich kann Sie nur verweisen auf ergänzendes Lesefutter, auf die Homepage von dem Lehrstuhl von Professor Papenfuß, puma.zu.de. Schauen Sie auch auf meine Homepage oder bei Directors Academy. Bleiben Sie uns alle gewogen. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Am ersten Donnerstag im Dezember geht es weiter. Am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus, wie immer um 17 Uhr, haben wir Dr. Gertrud Traut von der Hellerbar zum Thema Die Zukunft war früher auch leichter. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, einen schönen Abend und bis demnächst. Dankeschön, Herr Professor Papenfuß.
Vielen Dank. Schöne Grüße in die Runde.